hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Julia Beirer. Und Sonne könnten Öl und Gas in den kommenden 25 Jahren komplett verdrängen. Davon ist der deutsche Energieexperte Tim Mayer überzeugt. Seiner Meinung nach stecken wir derzeit nämlich mitten in einer Energierevolution, die von erneuerbaren Energien angetrieben wird. In dieser Folge Edition Zukunft Klimafragen erklärt Mayer, warum die Entscheidung für erneuerbare Energien nicht mehr Klimaschutz, sondern Wirtschaft ist und warum er der Meinung ist, dass der Verbrennermotor schon in 25 Jahren nur noch im Museum zu sehen sein wird. Herzlich willkommen, Herr Mayer.
Ja, Frau Mayer, grüß
Sie. Sie schreiben ja in Ihrem Buch Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat, dass der Energiesektor inmitten einer Energierevolution steckt. Was meinen Sie damit?
Ich meine das tatsächlich im Sinn des Wortes. Wir kennen ja als Menschen alle irgendwelche Revolutionen, die wir schon erlebt haben. 2007 wurde das erste Smartphone erfunden. Vorher war die Welt eine ganz andere. Frühere Revolutionen, wir fahren heute nicht mehr mit Kutschen, sondern mit Autos. Das heißt, es ist eigentlich in unserer Geschichte ziemlich normal, dass sich Dinge auch mal radikal ändern. Jetzt kommt noch eine KI-Revolution und solche Dinge. Und im Energiesektor ist das genauso. Nur dann nehmen wir es vielleicht nicht ganz so wahr. In Deutschland mag das nochmal ein bisschen vielleicht anders sein, etwas politischer hier und da. Aber wir nehmen das gar nicht so wahr, sind aber tatsächlich längst mittendrin.
Und was bedeutet das jetzt? Also wie findet dieser Umbruch statt?
Der Umbruch findet statt, indem weltweit, allen voran getrieben von China, aber in allen Ländern dieser Welt seit Jahren und immer schneller erneuerbare Energien wirklich brutal ausgebaut werden. Und zwar gar nicht mehr von einem kleinen Niveau aus, sondern auf einem längst dominanten Niveau. Um nur eine Zahl mal reinzuwerfen, im letzten Jahr wurden etwa 800 Milliarden US-Dollar investiert in den Ausbau von erneuerbaren Energien und Speichern. Kommen wir später noch zu. Weniger als ein Fünftel davon wurde zusammengenommen, investiert in alle neuen Kohle- und Atomkraftwerke weltweit. Das heißt, es ist jetzt schon, der Finanzmarkt hat das längst entschieden, ne? Es ist jetzt schon die dominante Technologie.
Da könnte man aber auch argumentieren, dass für erneuerbare Energie die Infrastruktur ja erst geschaffen werden muss, wohingegen für andere Energien wie Kohle, Gas, Öl, das alles ja schon da ist. Und deshalb muss man natürlich auch weniger investieren.
Das waren jetzt tatsächlich rein die Investitionen in die Stromerzeugung aus neuen Kraftwerken. Also nicht die mitgerechnet für Netze oder ähnliches. Wirklich nur die neue Erzeugungskapazität. Sie haben natürlich trotzdem recht, ab einem gewissen Maß, also wenn ich sehr viel Erneuerbare in die Systeme integriere, dann muss ich sie auch ausbauen. In einigen Ländern sind wir da, auch in Deutschland, in Spanien, in anderen Ländern sind wir an so Grenzen rangestoßen. Aber bis dahin geht das vergleichsweise ohne Zubau. Und ja, dieses weltweite Zubauvolumen, das geht bisher in den meisten Ländern gut. Jetzt kommen aber auch Investitionen zum Beispiel in mehr Netze hinzu, aber die erfolgen eben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass weil der Engpass erreicht wird, die Welt stehen bleibt und sagt, nö, jetzt verbrennen wir wieder fleißig Öl und Gas, weil das einfach zu teuer ist. Und das ist eigentlich spannend, das zu sehen. Das hat nichts mit grüner Politik zu tun oder mit irgendwie Klimaschutz. Es ist eben eine Industrierevolution. Und in der Geschichte lernt man, die finden immer dann statt, wenn das Neue besser und billiger ist. Und genau das ist hier der Fall.
Ich frage mich, ob diese Revolution, wie Sie es nennen, wirklich stattfindet. Zum Beispiel in Ländern wie Finnland wird immer noch auf Atomenergie gesetzt und eine in den USA zuständige Behörde will die Grenzwerte für Kohle- und Gaswerke komplett streichen. Das spricht jetzt gegen Ihre Theorie. Sind Ihrer Ansicht nach diese Auswirkungen, die diese Entscheidungen dieser Länder haben, so minimal oder wie ist das zu betrachten?
Das sind jetzt natürlich zwei verschiedene Themen, die Sie da aufmachen. Das eine ist immer die berühmte Kernkraftdiskussion. Das andere ist dann Drill, Baby, Drill oder was auch immer man da drüben in den USA so ruft. Ich will das noch nacheinander versuchen abzuschichten. Zum einen, ja, es gibt Länder, die bauen auch neue Atomkraftwerke. Das allen voran China hat jetzt noch einige gebaut. In den letzten Jahrzehnten ist die gesamte Stromproduktion aus Atomkraft gesunken weltweit, hat sich auf einem sehr kleinen Niveau stabilisiert, jetzt bei so etwa 4% der Erzeugung, also nicht so viel. Und das wird bestimmt ein bisschen hier und da weitergehen. Ist auch gar nicht schlimm, habe ich gar nichts gegen. Aber man sieht, aus Gründen, die ich auch im Buch beschreibe, dass da kein massiver Zuwachs stattfinden kann und wird, aus Kostengründen, aus Zeitgründen. Und damit, wenn wir Richtung 2045, 2050 gucken, der Beitrag von diesen Techniken klein bleiben wird. Und dieses gigantische Wachstum, auch in China, da haben die erneuerbaren Wind und Sonne in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren 10% an Stromerzeugung dazugenommen für sich. Und die Atomkraft ist stagniert, 0,4 dazu oder so. Also man merkt einfach, die Größenordnung ist ganz anders. Lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn in einigen Ländern weiter mal Kraftwerke gebaut werden, im Moment werden weltweit mehr alte Kraftwerke stillgelegt. So, das ist jetzt ein paar Jahre lang so ungefähr pari und dann geht es wieder runter, weil der ganze alte Atomkraftwerkspark, der ist eben alt und irgendwann zu teuer, den weiter zu betreiben. So, das ist ein Blick auf klimaneutralen Strom da. Und dann gibt es unsere amerikanischen Freunde und ein paar andere Länder, die natürlich mit fossiler Energie nicht nur reich geworden sind, sondern auch glauben, dann noch reicher mit werden zu können oder das einfach verbrennen zu müssen. Und das ist natürlich schädlich, wenn die jetzt sagen, wir nehmen da alle Bremsen raus. Aber das ist auch das Spannende an so einer Revolution. Aufhalten kann man sie trotzdem nicht. Und man sieht das an den Entwicklungen, nicht nur in Deutschland ganz massiv, in England, in vielen anderen, Australien, USA auch. Der Anteil der Kohleverstromung sinkt da seit Jahren massiv. England hat das letzte Kohlekraftwerk letztes Jahr geschlossen. Man muss dazu sagen, in England wurde die Kohleverstromung erfunden, 1880 von Thomas Edison Hughes selbst. Also das ist schon eine Geschichte. Und jetzt guckt man, warum ist das passiert? Klar, da war auch so ein bisschen eine Zielsetzung dabei, man will klimaneutral sein, aber am Ende des Tages war es das Geld. Kohleverstromung ist teuer im Vergleich zu erneuerbaren Energien, die sehr, sehr billig sind, wenn Wind und Sonne verfügbar sind. Dann brauche ich noch ein bisschen Speicher für die anderen Zeiten. Aber mindestens in all diesen Zeiten, wo Wind und Sonne verfügbar sind, drücken sie den teuren Kohlestrom aus dem Markt. Und dann erreicht man immer so einen kritischen Punkt. Jedes Kraftwerk erreicht den. Nämlich, wenn ich immer weniger zum Einsatz komme, dann rechne ich mich irgendwann nicht mehr. Weil ich muss mein Geld ja auch verdienen. Und wenn ich jetzt, man sagt energiewirtschaftlich, so 100 oder 200 Vollerstunden habe oder noch ganz wenig Betriebsstunden habe im Jahr, dann ist das reine Bereithalten des Kraftwerks zu teuer. Dann mache ich es zu. Und das passiert in solchen Ländern. Das heißt, die werden aus dem Markt rausgedrückt und das kann selbst Donald Trump am Ende nicht verhindern, außer er subventioniert auf einmal Kohleverstromung. Da glaube ich nicht, dass er das macht.
Der Markt ist ja das eine, die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger das andere. Jetzt haben viele Menschen ja beispielsweise gar nichts gegen Windkraft per se. Häufig regt sich aber trotzdem Widerstand in der Bevölkerung gegen Windräder. Zumindest in Österreich ist das so, dass die Menschen das Windrad nicht hinter dem eigenen Haus stehen haben wollen. Wie soll das gelöst werden?
Also das haben wir in Deutschland natürlich auch. Das ist leider auch an vielen Stellen eine wirklich sehr emotionale Debatte geworden. Wie schafft man das Thema jetzt nicht zu sehr auszuweiten? Also die Akzeptanz muss man ja natürlich erstmal schauen, was für Optionen habe ich eigentlich? Und ich habe letztens ein sehr schönes Foto gesehen oder zwei schöne Bilder nebeneinander. Das eine war eine schöne Landschaft mit Windrädern drin. Das andere war eine tote Landschaft mit keine Bäume mehr drin. Und das sind die Optionen, die wir haben. Da müssen wir schon sagen, es gibt auch sowas wie Klimawandel und dem müssen wir uns beschäftigen. Und wir haben außer der schon sehr massiv ausgebauten Industrie für erneuerbare Energien keine Alternative. Wir können technologisch, das beschreibe ich in dem Buch auch, aus welchen Gründen und wie lange das dauert, wie viel das kostet, in welchem Stadium das ist, in den nächsten 20 Jahren, die wir nur noch haben, nichts anderes so schnell hochfahren. Das heißt, das ist die reale Option, die wir haben. Und wenn ich jetzt Menschen vor Ort vor dem Vergleich stelle, das kannst du jetzt wählen, dann würden sie wahrscheinlich das Windrad nehmen. Bleibt dabei, es ist ein Eingriff, es ist eine Veränderung, die viele Menschen nicht schön finden. Und deshalb, glaube ich, muss man auch viel mehr mit den Chancen für die Menschen vor Ort kommen. Ich habe selber in den 90er Jahren im Schwarzwald, also auch wirklich eine sehr schützenswerte Landschaft, mit einem Verein mit die ersten Windräder aufgestellt. Und das war toll. Die Menschen haben das geliebt, weil wir sie beteiligt haben. Sie konnten damit Geld verdienen, sie waren eingebunden in die Prozesse. Sie haben die Vorteile im eigenen Geldbeutel und auch so gespürt. Und das Gleiche müssen wir schaffen auch mit dem Verbrauch. Also ich persönlich fahre jetzt schon länger elektrisch. Viele finden das ein totales No-Go, weil irgendwie man ist so sozialisiert. Man hat irgendwie als Jugendlicher, ich selbst ja auch, habe ich auch noch über die Motorhaube gebeugt, verbracht und Verbrenner, Vergaser eingestellt. Jetzt soll das alles irgendwie doof sein. Das hat viel mit Loslassen zu tun. Aber ganz ehrlich, es macht viel mehr Spaß, es ist leise, es hat Vorteile und es ist auch viel, viel billiger, das zu machen, wenn man den Strom, flexible Tarife und so weiter alles hinbekommt. Das heißt, wir müssen den Menschen auch die Vorteilsseite zeigen. Wir müssen erfahrbar machen und auch wirklich spürbar, dass diese neue Welt ja nicht schlimm ist, weil ich was loslasse oder auf einmal ein Windrad da steht, sondern ich gewinne gigantisch dazu. Und das erklären wir zu wenig. Gleichzeitig gibt es viele, nicht nur Menschen, sondern auch Institutionen, die sehr, sehr viel Kraft investieren und Geld investieren, den Menschen zu erklären, das wäre eben alles schrecklich. Und ohne Öl und Kohle und Gas geht es eben einfach nicht. Das ist Quatsch. Das ist erwiesener Quatsch. Aber es sitzt sehr, sehr tief, weil da auch viel Narrative, wie man so sagt, viel Erzählung wirklich durchgesetzt ist. Mit ganz viel Desinformation auch. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber erstmal, das sind die beiden Sachen, die wir schaffen müssen. Also Vorteile aufzeigen und Alternativen. Und die sind im Vergleich zu moderner Energietechnik oft echt schlecht, weil dann ist das Klima und auch die schöne österreichische Landschaft irgendwann nicht mehr das, was wir heute kennen.
Vor einigen Monaten gab es großräumige Stromausfälle in Spanien und etwas kürzer danach auch in Frankreich. Die haben zu Chaos und für sehr viel Aufregung gesorgt. Vor welchen Herausforderungen stehen denn unsere Strukturen in Europa und Österreich aktuell? Sind wir überhaupt bereit für eine Energierevolution, wie Sie es nennen?
Also gerade Spanien, da gibt es ja erste Zwischenberichte der Untersuchungen. Das wird noch weiter untersucht. Es ist unklar, wie jetzt genau die Abfolge der Ereignisse war. Man muss sich so ein großes europäisches Verbundnetz vorstellen. Das ist wirklich die größte Maschine, die wir wahrscheinlich weltweit betreiben. Das geht halt von Spanien bis Finnland so hoch. Und da kann auch Energie hin und her schwappen regelrecht im Takt von mehreren Sekunden, dann von Spanien über Deutschland nach Norden und zurück. Und das passiert regelmäßig. Das ist ein bekanntes Phänomen. Das haben auch die Netzbetreiber im Griff. Das ist gut verstanden. Das ist auch gut reguliert. Und so wie es scheint, ist aber an dem besagten Tag dann lokal aus diesen Schwappungen was geworden, was technische Grenzen verletzt hat. Und dann macht die Technik genau das, wofür sie gemacht ist. Wenn gewisse Grenzen, die die Menschen eingestellt haben, die Normungsgremien eingestellt haben, wenn die verletzt werden, dann gehen die Geräte aus dem Netz raus. In dem Fall können das Transformatoren sein oder auch irgendwelche Erzeugungsanlagen. Und das ist passiert. Das heißt, man hat offenbar noch Nachholbedarf, da jetzt wieder irgendwelche neuen Erkenntnisse einzuarbeiten. Da vertraue ich den europäischen Übertragungsnetzbetreibern extrem. Das ist, glaube ich, eine echte Ausnahme. Klar ist aber auch, wir müssen die Strukturen weiterentwickeln und anpassen, wenn wir immer noch mehr fluktuierenden Strom da reinbringen wollen, ne? Weil das heute jetzt alles schwankend wird und so. Insofern, wir können jetzt nicht blind vorangehen, das wäre falsch. Das fordern zwar immer noch einige, die einfach nur Erneuerbare ausbauen wollen, finde ich auch ein bisschen zu einfach gedacht. Aber das können wir halt machen, das müssen wir nur gut tun. Und man sieht, dass auch da, wo die Herausforderungen jetzt wachsen, das ist eine glückliche Fügung, da kriegen wir gerade auch die Lösungen beschenkt. Das ist der Hinweis auf die Batteriespeicher, die als Revolution in der Revolution sozusagen mit noch größerem Tempo, mit noch größerem Wachstum, Kostensenkung und Technologiefortschritt uns wirklich helfen, all diese Engpässe, sei es im Markt oder sei es im Netz, viel schneller zu beseitigen, als ich das selber vor 5 Jahren noch zu träumen gewagt hätte.
Über die Batteriespeicher möchte ich dann an späterer Stelle noch mit Ihnen sprechen, in Bezug auf die E-Autos vor allem. Zuvor aber noch eine andere Frage, auch zu den E-Autos. Sie prophezeien ja, dass im Technischen Museum im Jahr 2050 Verbrennungsmotoren stehen werden. Einerseits als technische Wunderwerke, wie Sie sagen, und andererseits aber auch als Verirrungen der Vergangenheit ausgestellt sind. So nennen Sie das in Ihrem Buch. Jetzt ist es natürlich nicht mehr so lang hin bis zum Jahr 2050, sind es nur noch 25 Jahre. Und aktuell schaut es in Österreich zumindest überhaupt nicht danach aus, dass Verbrennern so schnell der Garaus gemacht wird. Im Gegenteil, also große Verbrenner werden aktuell sogar billiger und Förderungen für den privaten E-Autokauf wurden gestrichen. Wie soll denn das gehen?
Also natürlich ist das mit 2050 eine Zuspitzung. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass wenn Sie mal oder jetzt die ZuhörerInnen hier von diesem Podcast mal ins Technologiemuseum gehen, es ist schon teilweise witzig, was da rumsteht. Das haben die Leute echt gemacht, glaube ich nicht. Und das soll nur aufzeigen, wie man halt mit Abstand auf Dinge guckt. Und es ist tatsächlich aberwitzig, wie viel Energie wir reinschicken, Sachen zu verbrennen. Ich bin selber Ingenieur, also es ist tollste Hightech. Wenn man auch in ein riesen Kohlekraftwerk reingeht, das ist wirklich beeindruckend. 100 Meter hohe Feuersäulen, die da wirbeln. Wahnsinn. Aber am Ende schmeißen wir 60% Energie weg. Im Auto noch mehr. Das heißt, es ist einfach völlig ineffizient. Und das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen. Jetzt konkreten Entwicklungen, wie schnell geht das? Wir erleben, ich glaube schon im deutschsprachigen Raum besonders, mehr auch als in vielen anderen Ländern, so eine Gegenbewegung. Da wurde auch sehr, sehr viel Debatte drum gemacht. Da wurde vieles schlecht geredet. Jetzt natürlich gerade, ich meine, Deutschland als das Autoland, ne, besonders schwer in seinem Stolz getroffen. Aber das ist halt das Schicke an so einer Revolution. Da kann man sich nicht wehren. Man kann sich nur entscheiden, ob ich auf der Gewinner- oder Verliererseite stehen möchte. Und wenn ich mir den Zustand der deutschen Automobilindustrie anschaue, würde ich sagen, ist vor ein paar Jahren diese Entscheidung nicht gut getroffen worden. Und es gibt ein sehr ikonisches Interview von dem damaligen VW-Chef, dem Matthias Müller. Das war 2017. Das ist jetzt 8 Jahre her. Da hat er in irgendeiner Talkrunde oder so gesessen und von der Haltung und vom Duktus, also von hohes Ross ist jetzt deutlich untertrieben, heruntergesagt, ja, man solle doch mal die Kirche im Dorf lassen und der Tesla und die E-Mobilität, das wäre ja alles nichts und VW wäre der Größte. Heute ist VW in dem größten Markt der Welt, das ist China, abgestürzt mit Marktanteilen und da kommen die Probleme her. Und in China hat jetzt keiner irgendwelche Ökopolitik gemacht, sondern die haben klar erkannt, das beschreibe ich auch im Buch, das ist in 5-Jahres-Plänen niedergelegt, wir wollen mit neuer Technologie, die ist billiger, die ist sauberer, die ist effizienter, Weltmärkte überrollen. Und das machen die halt gerade. Und da kommen dann Dynamiken rein, das sind so S-Kurven heißt das, wenn Sie sich anschauen, bei den Handys war das so, bei jeder Veränderung, selbst von der Kutsche zum Auto, geht es ziemlich langsam voran. Weil da ist es mühsam, ne? Jetzt beim Automobil, da gab es halt nur Apotheken zum Tanken. Klar, da ist das doch schwierig. Und irgendwann gibt es so einen Punkt, da wächst das exponentiell. Und da sind wir schon länger drin jetzt bei, auch bei E-Autos. Das sieht man wunderbar, kann man in den Daten sehen. Und wenn das so exponentiell hochgeht, dann geht es auch ziemlich schnell, dass es wirklich dominant wird in den meisten Anwendungen. Und nur die letzten 10-20%, bis man dann wirklich auch den letzten Verbrenner im Museum hat. Das dauert schon noch lange. Das ist schon 2050 vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber den steilen Ast, in dem befinden wir uns. Und in 10 Jahren würde es mich doch sehr wundern, wenn auch nicht in der breiten Bevölkerung verstanden ist, dass es eigentlich ein Geschenk ist. Weil es sauber, effizient, Reichweitenangst ist eh dann kein Thema mehr. Das haben wir jetzt eigentlich schon nicht mehr. Das heißt, dass dann die Veränderung akzeptiert wird.
Wobei, da muss ich schon widersprechen, also die Reichweitenangst, die sehe ich schon noch gegeben, weil die Infrastruktur in Europa aktuell noch nicht wirklich da ist, dass alle Menschen jetzt auf ein E-Auto umsteigen könnten. Es gibt schlicht in vielen Ländern noch zu wenig Ladestationen und auch für lange Strecken ist man mit dem E-Auto halt aktuell noch sehr viel unflexibler, weil eben die Batterie nicht so lange hält.
Das ist richtig. Im Moment, im Hier und Jetzt, also die neueren Fahrzeuge, die jetzt auf dem Markt sind, je nach dem Modell und Klasse, irgendwas zwischen 300 und 500 Kilometern, würde ich sagen, ist so die normale Reichweite. Es gibt natürlich auch Modelle, die noch mehr haben. In China sind die 800 Kilometer Modelle auf dem Markt und die kosten auch nicht mehr als andere. In China sind Elektroautos billiger als Verbrenner. Also ja, im Hier und Jetzt ist das so. Aber ich vergleiche das auch wieder gerne, das kann man so schön plastisch machen. Versetzen dich mal zurück in die Zeit, als die ersten Model Ts kamen, die ersten Autos überhaupt. Jetzt führen wir das gleiche Gespräch vor, wie lange ist das her, 100 Jahren. Und dann sage ich ihnen, ah, das Auto wird alles überrollen. Dann sagen sie, aber Herr Meier, es gibt so wenig Apotheken, wo sollen die Leute tanken? Ja, ja, ne? Das ist halt Innovation. Wir unterschätzen das, weil der Markt ist da, das Geschäft, da ist Innovation. Und nur 10, 20 Jahre später gab es sowas wie Tankstellen und gab es überall Autos. Es gibt einen ganz tollen Fotovergleich aus New York, also klar, Ballungsgebiet, da ist das einfacher, das zu ändern. Da ist innerhalb von 10-12 Jahren, auf dem einen Foto sehen Sie absolut nur Kutschen auf der Fifth Avenue, auf dem anderen sehen Sie absolut nur Autos auf der Fifth Avenue. Das sind 12 Jahre dazwischen. Und so schnell geht das, obwohl das Infrastruktur ist. Und wir Menschen können so dieses Exponentielle einfach nicht begreifen. Unser Gehirn kann das nicht. Ist einfach nicht dafür gebaut. Und nochmal, ich habe das Handy als Beispiel. Das ist 18 Jahre her. Das ist nicht viel. Und heute haben die meisten Leute 2 so ungefähr. Also das geht sehr, sehr schnell. Und das Umdenken fällt, glaube ich, auch deshalb so schwer, weil eben wir unsere Gewohnheiten mit uns rumschleppen. Und auch da dieses Autobeispiel, da gibt es ein wunderbares Zitat von Henry Ford, der also dieses erste Model T auf den Markt gebracht hat. Der sagte, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Weil das kannten sie halt. Und 10 Jahre später ist total normal, dass die Leute es toll finden, mit dem Auto rumzufahren. Und aus der gleichen Zeit stammt Werbeplakate. Das ist herrlich. Da gibt es ein Plakat, wo dann damals die Kutschenindustrie, sage ich jetzt mal in meiner Sprache, also deutlich machen wollte, wie blöd so ein Auto ist, dass sich das nicht durchsetzt. Da war dann der mit seinem neuen Auto in den Graben gerutscht, alles ganz schlammig, der feine Herr mit seinem Zylinder und die Dame nebenan, alle ganz traurig guckend. Und der feine Herr auf seine Kutsche reitet also oben über die Brücke und sagt, ja, ich bin überlegen. Das hat die Kutschen und die Stellmacher und die Pferdezüchter nicht gerettet. Ne? Aber so denken wir heute auch. Wir denken, oh, wir haben die tollsten Verbrennungsautos in Deutschland. Wir haben die Motorentechnik, das ist doch irre. Wie soll das denn sein, dass das abgehängt wird? Und das zeige ich in dem Buch, wie viel Technikgeschichte und welche Logiken dahinter stecken. Was das mit Effizienz zu tun hat, das können Sie bei der Beleuchtung, beim Kochen. Es ist überall die gleiche Geschichte. Es setzt sich am Ende die Effizienz durch. Und ganz, ganz wichtig, im Energiesektor findet was statt. Das gab es vorher im Energiesektor nicht. Wir hatten kurz drüber gesprochen, viele kennen das vielleicht, draußen stehen Riesenkraftwerke rum. Das ist wirklich Großtechnik, Atomkraft auch Großtechnik, High-End, Riesenbauten. Und man kann sich anschauen, es ist in vielen Industrien belegt und nachgewiesen und kann auch messen in Zahlen, wie schnell werden solche Großtechniken besser, wie schnell lernen sie, sagt man, und wie schnell werden sie damit auch billiger. Man kann sich vorstellen, wenn ich Atomkraft, super Beispiel, 15 Jahre brauche zwischen der Entscheidung, ich will so ein Ding bauen und ich habe es wirklich und in Betrieb. In den 15 Jahren bin ich mit Plan und Bauen beschäftigt, dann geht es in Betrieb und dann ist es in Betrieb und ich lerne aus dem Betrieb, wie mache ich das nächste besser. Ist jetzt übertrieben, man kann zwischendurch auch testen, aber das ist so grob die Logik, die da läuft. Das heißt, 30 Jahre für so einen Zyklus. Und bei den Erneuerbaren, bei allem, was in Massenfertigung passiert, das sind Fabriken, die Millionen und Abermillionenfach ein Produkt rausballern jede Sekunde. Und das ist eine Fertigungslinie, das ist Hightech ohne Ende drin und jetzt wächst mein Markt und ein halbes Jahr später baue ich die nächste Fertigungslinie. Das habe ich schon gelernt. Die neue Technologie ist schon in der neuen Fertigungslinie drin. Und dieses riesige Volumen, was da rausputzelt, das habe ich ja beschrieben, 800 Milliarden Investitionen in solche Technologien jedes Jahr, das Volumen, das da rausputzelt, das dauert wenige Monate, dann habe ich es im Einsatz. Weil ich brauche einen Schraubenschlüssel zum Festschrauben von irgendwem und ein Kabel, um es reinzustecken und dann habe ich Strom. Das ist so einfach und so schnell. Und deshalb verfallen die Kosten so viel schneller. Nennt man Lernrate. Also mit weiterem Wachstum wird halt alles immer billiger und diese Lernrate ist um Faktoren größer bei Dingen, die in Massenfertigung passieren, als bei solchen Dingen, die in Großtechnik passieren. Das ist auch über Jahrzehnte gelernt, erprobt, bewiesen. Und deshalb bin ich so überzeugt davon, dass auch neue Ideen oder Konzepte, die gerne vor uns hergetragen werden, ob es jetzt großtechnisches Kohlenstoffabscheiden ist oder Atomkraft, die haben gar keine Chance mehr, weil die viel zu langsam sind im Lernen. Und manchmal ist es eben, und deshalb bin ich da auch manchmal spitz in der Formulierung, so, dass solche Themen genutzt werden, um den Menschen vorzugaukeln, wir müssten uns ja gar nicht ändern. Wir müssten ja gar nicht so viel umbauen. Wir haben ein massives Problem auf der Welt, müssen wir mal ehrlich sein. Ich sage, mit der Energierevolution haben wir die Chance, es auch noch hinzukriegen. Aber wenn mir jemand daherkommt und sagt, naja, wir bauen jetzt Atomkraftwerke oder diese großen Kohlenstoffabscheider da und in 20 Jahren haben wir die auch, deshalb machen wir heute nichts. Darauf würde ich die Zukunft des Planeten und meiner Kinder mal nicht wetten, aber ich würde auch meine unternehmerische Zukunft nicht darauf wetten. Das Geschäft machen wir nämlich hier und jetzt mit dem, was den Markt gerade rockt und das sind die anderen Sachen. Und da alle das Geschäft machen wollen, glaube ich nicht, dass die Mehrzahl jetzt 20 Jahre wartet, bis ihr Geschäft mit was ganz tollem, neuen, kernfusionsmäßigen macht.
Wie sieht das denn beim Heizen aus? Womit werden wir zukünftig heizen, Ihrer Meinung nach?
Also ganz, ganz vorwiegend mit Strom, weil das die effizienteste Form ist. Also wenn ich eine Energieeinheit nehme in Form von Strom und in eine Wärmepumpe reinstecke, dann hole ich noch Umweltwärme, ich hebel die mit sozusagen und hole daraus, ich sag mal, mindestens 3, vielleicht 4, später 5 Einheiten Wärmeenergie raus. Total tolles Verfahren. Wenn ich was anderes reinstecke, Erdgas zum Beispiel, dann hole ich ziemlich genau das raus an Wärme, was ich reinstecke in Form von Gas. Das ist, was wir heute machen, also schon deutlich schlechter. Und wenn ich jetzt auf die Idee käme, zu sagen, naja, das mit der Wärmepumpe finde ich komisch, ich mache irgendwie sowas wie ein klimaneutrales Gas. Das stelle ich jetzt her. Zum Beispiel aus grünem Strom kann ich ja machen, Wasserstoff herstellen und das verbrenne ich. Dann muss ich hier erstmal Energie reinstecken, um dieses Gas herzustellen. Da habe ich große Verluste bei. Das heißt, die Spanne zwischen ich stelle Gas her, um es in meiner Heizung zu verbrennen, wie ich es kenne, versus ich nehme eine Wärmepumpe. Die Effizienzspanne dazwischen ist ein Faktor 5 bis 6. Ich brauche, in anderen Worten, 5 bis 6 Mal so viele Windräder, Solaranlagen und Ähnliches, um diesen Strom zu machen. Das kostet Heidengeld. Und deshalb wird das einfach nicht passieren. Und spannend ist ja eher, ich kenne die österreichischen Zahlen da nicht so genau, ich tippe, sind nicht so super anders als bei uns, dass die Vorbehalte gegen die Wärmepumpe in Deutschland letztes Jahr ja massiv getrieben, auch in Kampagnenform, die sind groß. Und die skandinavischen Länder, wo es echt kalt ist, die heizen alle mit Wärmepumpe. Und da merken wir ja schon, irgendwas ist da merkwürdig. Und bei uns liegt es vor allem daran in Deutschland, dass wir den Fehler gemacht haben, dass das Heizen mit Gas so billig ist. Das lohnt sich für die einzelnen Leute bisher nicht ausreichend. Wir haben den Riesenfehler gemacht, zu denken, wir könnten auf ewiglich billiges russisches Gas einkaufen. Das ist aus der Förderung an Land über Pipelines unschlagbar billig. Darum haben wir uns bequem eingerichtet. Jetzt ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Wir haben gemerkt, so ganz friedlich geht das da nicht ab. Wir müssen uns dringend abkoppeln. Das ist gut. Alle Rufe, das jetzt wieder zu machen mit den Nord Stream Pipelines, halte ich für total verantwortungslos. Wir müssen uns jetzt da unabhängig machen. Und das heißt immer und automatisch, dass Gas viel teurer wird. Es ist jetzt schon, weil jetzt kommt es aus Offshore-Förderung. Das ist einfach teurer, es aus dem Meer zu holen oder per Schiff aus LNG. Wir müssen die Klimakosten draufrechnen. Es muss immer noch teurer werden, weil wir schlicht unseren Planeten ruinieren und die Folgekosten alle nicht einmal rechnen. Und wenn das so ist, dann bleibt als Option, als sinnvolle Option, die super funktioniert, Wärmepumpe und Strom für die allermeisten Anwendungen. Und dann gibt es noch Industrie und andere, da werden wir auch irgendwelche synthetischen Brennstoffe verbrennen. Alles cool, machen wir. Biomasse haben wir auch noch. Wenn wir es sauber machen, alles gut. Und wenn man sich die Mengengerüste anguckt, also die Frage, wie viel Energie brauche ich insgesamt als Wärme und wie viele Quellen habe ich an Biomasse und anderem oder was darf es denn kosten, dann wird einfach die Wärmepumpe das Arbeitsfeld der Zukunft sein.
Und dann sind wir auch schon bei meiner abschließenden Frage angelangt. Wie lange wird es denn noch dauern, bis Wind und Sonne von Kohle, Öl und Gas tatsächlich verdrängt werden? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also die letzte Kilowattstunde ist ja gar nicht wichtig, muss man auch dazu sagen. Auch da gibt es ja Riesendiskussionen, wie gehen wir damit um, Dunkelflaute und so weiter, wenn auf einmal in der entscheidenden Stunde oder im entscheidenden Tag zu wenig da ist, da habe ich gar keine Hemmung, auch ein altes Kohlekraftwerk aber bereit zu halten. Wenn das wenig läuft, ist das dem Klima auch egal. Insofern ist mir die letzte Kilowattstunde überhaupt nicht wichtig, die sollte uns auch nicht wichtig sein. Und im Gesamtvolumen sozusagen, also dass das wirklich relevant ist an Energieströmen und damit auch an Klimawirkung, für Deutschland ist das Ziel 2045 klimaneutral für mich total realistisch. Wir müssen da kräftig was für tun, wir haben ganz schön viel verpennt. Flexibilisierung, Speicherung, Stromnetzausbau, Marktdesign, dass es überhaupt ein Geschäft wird, das zu tun, da müssen wir viel, viel tun, aber das ist total realistisch. In China sieht es so aus, als wenn dieses Jahr das erste Mal die CO2-Emissionen wirklich sinken, und zwar nachhaltig strukturell sinken. Das ist sehr bemerkenswert, insbesondere wenn man sich klar macht, dass die ganzen chinesischen CO2-Emissionen ja uns gehören. Also wir importieren den ganzen Kram, den die uns liefern. Und selbst China schafft das, weil die massiv elektrifizieren, massiv erneuerbare Energien ausbauen. Das ist genau das, was da passiert. Dass Kohleverstromung gestiegen war, ja, weil der Hunger so riesig war nach Energie. Und jetzt ist aber mittlerweile die Industrie so leistungsfähig, neue Windräder und Solaranlagen und Speicher zu bauen, dass die auch in China Kohle aus dem Netz drückt und so weiter und so fort. Das heißt, auch in den großen Ländern ist das total realistisch, die Klimaziele zu erreichen. Wo es am schwierigsten wird, glaube ich, sind einerseits die richtig krassen Petrostaaten, die das noch immer als Strategie empfinden, Sachen zu verbrennen. Die kriegen wir davon auch nicht runter. So, das wird schwierig. Und sicherlich ein paar sehr strukturschwache Regionen, die für einige Dinge auch noch was anderes machen werden. Aber auch da, vielleicht wenn ich das noch erzählen darf, so ein Land wie Pakistan, das hat keiner auf dem Zettel als sozusagen Brutstätte der Energiewende. Pakistan hat im letzten Jahr von null, die hatten vorher ganz wenig Markt für Solar, 22 Gigawatt dahin gedonnert, muss man fast sagen. Das ist ein Vielfaches von dem, was andere Länder schaffen. Das ist Rekordland, weil es so einfach und so schnell geht und so billig ist. Das heißt, gerade da, wo vielleicht, weil es sehr heiß wird, auch existenzielle Klimasorgen drängen. Die Leute brauchen eine Kühlung. Und wenn mein Netz dann ausfällt, habe ich nichts. Da setzen sich Erneuerbare sowieso durch. Das heißt, könnte mir sogar vorstellen, dass in Ländern, von denen wir es heute gar nicht glauben, die wir für sehr beharrungsstark halten sozusagen, dass selbst da es schneller geht, zumindest das große Volumen an Öl und Gas rauszudrücken. Und dann 2050 machbar.
Darf ich da noch einmal nachhaken? Könnten Sie noch eine Einschätzung abgeben für Österreich und vielleicht auch für Europa ganz generell?
Für Österreich spezifisch, Sie haben ja sowieso das Geschenk der Wasserkraft, das heißt, da ist viel mehr schon da. Und dann muss gelten, dass das, was Deutschland schafft, von der Kohle weg, die hier dominierend war, das ist in Österreich auf jeden Fall machbar. Ohne jetzt genau Ihre Netzinfrastruktur zu kennen, aber es wäre total verwunderlich, wenn das nicht gehen sollte. Für Gesamteuropa auch. Ich hoffe sehr und glaube, dass da auch zunehmend das Bewusstsein wächst, dass das nicht nur mit Wirtschaft zu tun hat. Also meine Story ist ja, es ist gar nicht mehr Klimaschutz, es ist Wirtschaft. Wenn wir da jetzt nicht mitmachen bei dieser Revolution, dann werden wir abgehängt. Dann haben die anderen die billige Energie und die moderne Technologie. Wir können als Europa nur gewinnen, wenn wir da vorne sind. Also ansonsten landen wir allesamt im Industriemuseum. Also das wird verstanden. Das zweite ist Resilienz. Es wird, glaube ich, immer besser verstanden, dass je mehr wir an kluger Energieinfrastruktur haben, das sind erneuerbare Energien, desto weniger sind wir abhängig. Wenn wir Öl und Gas importieren, das müssen wir jeden Tag machen, sonst steht die Wirtschaft still. Ein Solarmodul, das wir schon haben, selbst wenn es aus China kam, das läuft dann mal 30 Jahre. Das heißt, Infrastrukturaufbau, Resilienz ist ein starker Treiber auch eigentlich von der Entkopplung von fossilen Energien. Insofern habe ich auch für Gesamteuropa, gibt es für mich keinen Grund anzunehmen, dass das nicht gelingen kann.
Dann vielen Dank, Herr Mayer, für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Werden erneuerbare Energien die fossilen wirklich verdrängen können? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf derstandard.at/Zukunft. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns auch mit einem Abo. Mehr dazu unter abo.derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth und ich bin Julia Beicher. Die nächste Folge erscheint wie immer nächste Woche Freitag. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.